Ja, also ich denke, dass das wäre für Joe Biden oder wenn er es dann nicht macht, für einen anderen demokratischen Kandidaten ganz entscheidend, dass eben eine Rezession nächstes Jahr verhindert werden kann.
Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino.
Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der heutigen Ausgabe des BKB Finanz Podcast. Heute bei mir zu Gast Jens Korte aus New York, der bekannte Wirtschaftsjournalist. Guten Tag, Herr Korte.
Ja, hallo Sandro, schön, dass wir uns mal wieder sprechen über diesen Weg.
Sehr schön. Ja, wir sind am Ende des Jahres 2023. Die Börsen boomen seit Ende Oktober. Eine Rallye, die klassische Jahresendrallye, ist wieder mal da. Wollen wir es nicht verschreien? Es sind noch zwei Wochen bis Ende Jahr, aber es scheint doch noch ein versöhnliches Ende zu nehmen, dieses schwierige Anlegerjahr 2023. Ja, heute möchte ich einsteigen mit einem Thema, das uns wahrscheinlich 2024 permanent beschäftigen wird. Das ist die Wahl des neuen US-Präsidenten. Die Präsidentschaftswahlen stehen an. Ja, ist es das Duell Biden gegen Trump? Ist das schon sicher und ist das Rennen schon angelaufen? Wie ist die Stimmung bei diesem Thema in den USA?
Also es ist das, was momentan am wahrscheinlichsten scheint, dass wir in der Tat wieder eine Neuauflage haben, Biden gegen Trump. Und naja, wenn die Frage ist, wie ist die Stimmung dazu? Eigentlich will das niemand. Also niemand ist so richtig happy mit Biden. Das hängt auch zum Teil eben mit seinem betagten Alter zusammen. Es will aber auch niemand so richtig nochmal Donald Trump als Präsident haben. Bei den Republikanern gab es jetzt noch auch finanziell den Versuch. Also wohlhabende Republikaner haben jetzt Nikki Haley nochmal unterstützt, wobei Trump da derzeit in den Umfragen klar vorne liegt. Und da wird es jetzt auch gleich im Januar schon spannend. Wir haben die ersten Vorwahlkämpfe bei den Republikanern Mitte Januar schon in Iowa. Und wenn dann auf einmal das Nikki Haley gewinnen sollte, vielleicht dann doch in einzelnen von diesen Bundesstaaten besser abzuschneiden als Trump, vielleicht könnte ihr das so ein gewisses Momentum geben. Ich würde auch nicht total ausschließen, dass vielleicht Joe Biden vielleicht dann doch noch aus irgendwelchen Gründen dann seine Kandidatur zurückzieht. Aber im Moment gilt es am wahrscheinlichsten, dass wir die Neuauflage Trump-Biden haben.
Hat denn Trump noch gerichtliche Rechtsverfahren am Hals sozusagen? Ist das, wird das noch heiß gegessen, das Thema? Also glaubt man in den USA, dass Trump eine Gefängnisstrafe erhalten könnte? Ist das wahrscheinlich?
Ja, also ehrlich gesagt habe ich aufgehört mitzuzählen, weil es gibt noch zahlreiche Prozesse, die momentan gegen Donald Trump laufen. Meine ganz subjektive Meinung ist, dass es ihm gelingen wird, das Ganze bis nach den Wahlen aufzuschieben. Und sollte er dann tatsächlich nochmal Präsident der Vereinigten Staaten werden, dann kann er sich möglicherweise sogar selbst begnadigen. Also, aber das ist, ich glaube nicht, dass er jetzt vor der Wahl verurteilt wird und deshalb nicht antreten kann.
Okay. Also das bleibt also eine sehr außergewöhnliche Figur, dieser Donald Trump. Und er wird uns auch 2024 weiter beschäftigen. Ja, ein zentrales Wahlthema, wie immer in den USA, könnte die Lage in der Wirtschaft sein. Wie sieht es denn aus? Wie ist die wirtschaftliche Lage in den USA?
Ja, also für den Moment ist die wirtschaftliche Lage noch gut und in gewisser Weise haben wir eigentlich fast schon so eine Art Traumszenario, denn auf der einen Seite gehen viele davon aus, dass wir Zinssenkungen nächstes Jahr kriegen und trotzdem rechnen viele damit, dass wir ein Hard Landing verhindern können, also keine Rezession in den USA. Wir haben momentan eine Arbeitslosenquote von etwa 3,7%, wobei auch die amerikanische Notenbank erst letzte Woche gesagt hat, also die US-Wirtschaft wird wahrscheinlich nur so um die 1,5% nächstes Jahr wachsen. Und das ist schon deutlich weniger als die rund 5%, die wir jetzt im dritten Quartal noch erreicht haben. Also die Wachstumsprognosen sind gedämpfter fürs nächste Jahr, aber noch gehen die meisten von Wachstum aus. Ich persönlich bin eher etwas skeptischer. Ich kenne das aus meinem Umfeld, dass ich schon noch einige Leute kenne, die doch größere Schwierigkeiten haben, mittlerweile einen Job zu finden. Wir haben die ganze Schuldenproblematik auch bei den privaten Haushalten in den USA. Allerdings, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber ich habe für 2023 falsch gelegen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass wir jetzt schon so um das dritte, vierte Quartal rum, also vor allem um das vierte Quartal rum, einen größeren Dämpfer bei der US-Wirtschaft sehen. Das dass es nicht passiert. Also insofern kann es natürlich auch sein, dass ich mit meiner eher etwas vorsichtigen Prognose für 24 daneben liege.
Ja gut, vor einem Jahr war es wirklich schwierig, eine Prognose zu stellen. Wir haben das dann immer rollend, immer neu bewertet, kamen eigentlich immer zu besseren Erwartungen. Also die Lage hat sich eher stabilisiert und das Szenario der Rezession wurde immer unwahrscheinlicher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das so erwartet haben, aber die Signale, die Informationen, die dann im Laufe dieses Jahres gekommen sind, haben uns eigentlich eher zu immer optimistischeren Einschätzungen geführt. Ja. Und das kam wirklich nicht so düster, wie das viele noch vor einem Jahr erwartet haben. Also in dem Sinne, eher überraschend, wie gut es immer noch steht, relativ zu den sehr schlechten Erwartungen.
Ja. Ja, wobei, Sandro, da denke ich halt auch, was natürlich fast auch schon ein bisschen unfair in Anführungszeichen war, ist, dass natürlich von Regierungsseite ein wahnsinniges Geld auf die ganzen Probleme, die ja durchaus da sind, geworfen worden ist. Ja. Also das waren ja hier in den USA nicht Milliarden, sondern es waren Billionen, also tausende Milliarden Dollar, die da auf die sämtlichen Krisen geworfen worden sind. Und das hat natürlich schon auch einiges abgefedert, aber damit natürlich letztendlich auch die ganze Schuldenlast nur noch vergrößert.
Genau, also dieses Investitionsprogramm hat ja den Namen, glaube ich, Inflationsbekämpfung.
Ja, Inflation Reduction Act, genau.
Das ist eins Reduction von den Programmen. Inflation Act ist eigentlich genau das Gegenteil davon. Es ist ein recht umfangreiches staatliches Investitionsprogramm. Hier sieht man, wie die Worte auch manchmal ziemlich irreführend sein können. Also Inflation Reduction Act ist eigentlich ein schuldenfinanziertes staatliches Investitionsprogramm. Natürlich auch bei der Lage in Deutschland auch ein Thema, wo man eben vergleicht, die USA erhöhen die Staatsverschuldung, finanzieren von staatlicher Seite Investitionen und Deutschland kämpft jetzt mit dieser Schuldenbremse, also man verschiedene Fiskalpolitik in Europa und in den USA. Ja, dann eben die Geldpolitik hat eigentlich ihren Job gut gemacht im Nachhinein. Die Inflation ist stark reduziert bei ungefähr 3%. Die Wirtschaft ist nicht in eine Rezession gefallen und die Zinssenkungen sind eigentlich für nächstes Jahr inzwischen angesagt. Mehrere, mindestens 4, vielleicht sogar 6 Zinssenkungen. Das ist so, dass die Leitzinsen in den USA von aktuell 5,5% dann wieder Richtung 4% sinken werden, vielleicht noch weiter im übernächsten Jahr. Also das ist natürlich auch etwas, das vielleicht der jetzigen Regierung, also den Demokraten zugunsten kommen könnte, dass eben die Wirtschaft eigentlich stabil geblieben ist.
Ja, also ich denke, dass das wäre für Joe Biden oder wenn er es dann nicht macht, für einen anderen demokratischen Kandidaten ganz entscheidend, dass eben eine Rezession nächstes Jahr verhindert werden kann. Mit den Zinssenkungen, ich bin mal sehr gespannt. Also ich habe jetzt auch Prognosen gesehen, dass es ab März schon losgehen könnte und dann im Mai, Juni gleich die nächsten Zinssenkungen. Wir haben momentan eine Arbeitslosenquote von etwa 3,7%. Also ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass bei einer Arbeitslosenquote um die 4%, was relativ geringes in den USA, wir dann wirklich dann so schnell schon Zinssenkungen kriegen. Also vielleicht ist man da ein bisschen sehr optimistisch. Ich würde nur bei einer Sache, da habe ich persönlich so ein bisschen immer meine Schwierigkeit zu sagen, dass der amerikanische Notenbank die Inflationsbekämpfung gelungen ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob jetzt wirklich die Zinserhöhung die Inflation bekämpft haben oder ob sich nicht einfach die Gemengelage geändert hat. Wir haben nicht mehr so hohe Energiepreise, wie wir sie noch vor ein oder zwei Jahren hatten. Mhm. Diese ganze Problematik mit den Lieferketten, auch pandemiebedingt, hat sich ja doch mittlerweile deutlich verbessert. Das heißt, auch dadurch, dass es jetzt eben wieder mehr Angebot gibt, das hat ja auch die Preise letztendlich gedrückt. Also insofern bin ich mir da nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich, ob die Geldpolitik da so eine große Rolle gespielt hat oder ob nicht sich einfach die Umstände geändert haben, weshalb die Preise runtergekommen sind.
Ja, ist natürlich immer schwierig zu analysieren, welche Faktoren genau jetzt für die aktuelle Situation ausschlaggebend waren. Aber es ist klar, die Fed ist natürlich froh, dass sie nicht erklären muss, warum sie die Wirtschaft in eine Rezession gebremst hat, weil hätte sie es getan, also wären wir in einer Rezession, dann glaube ich, würde man auf die Notenbank zeigen und ihr die Schuld geben. Vermutlich, jetzt ist es anders.
Ja, und ich denke halt schon auch, dass der Notenbank, ich meine, die sind ja auch nicht doof, die Notenbanker, ich denke halt schon, dass denen auch bewusst ist, dass man halt natürlich auch noch zeitverzögert die negativen Effekte von teurerem Geld spüren kann. Und ich glaube, deshalb hat der Notenbankchef Jerome Powell letzte Woche auch relativ deutlich angedeutet, es wird wohl Zinssenkungen geben, weil man sich eben dieser verschleppten Effekte durchaus bewusst ist und man will eben nicht dann eben nächstes Jahr das Hardlanding-Szenario bekommen.
Genau, und eben diese Wende in den Erwartungen bei den Zinsen für nächstes Jahr, die kam relativ schnell. Ab Ende Oktober gab es eine Rallye, also eine starke Rendite bei Aktien, das hat sich sehr stark erholt. Die läuft noch weiter. Der amerikanische Index der Standard & Poor's 500 ist kurz vor einem neuen Allzeithoch. Also es sieht eigentlich recht vielversprechend aus bei den Aktien. Teilst du diese Einschätzung?
Ja, also ich meine, es ist also ich bezeichne es manchmal fast schon als so eine Art Monster-Rallye, die wir dann seit Ende Oktober gesehen haben. Also wir hatten jetzt gerade den S&P 500 7 Wochen in Folge im Plus. Das ist die längste Gewinnsträhne seit 6 Jahren. Der Dow Jones hat letzte Woche zum ersten Mal in der Geschichte 37.000 Punkte überstiegen. Also da haben wir sogar schon den Allzeithoch. Ja, also das ist schon wirklich beeindruckend und das ist maßgeblich eben schon getrieben, dass man momentan eben so dieses perfekte Weltszenario sieht, also aus Börsensicht auf der einen Seite eben Zinsen, die bald gesenkt werden dürften und auf der anderen Seite halt immer noch die Hoffnung, dass die Wirtschaft eine Rezession vermeidet. Ich könnte mir persönlich vorstellen, dass ich jetzt bis zum Jahreswechsel niemand mehr so richtig da wehtun will. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir dann im Januar, dass es da mal erstmal wieder ein bisschen ruppiger an den Märkten wird, als es jetzt in den vergangenen knapp 2 Monaten der Fall war. Ich weiß nicht, ob euer Szenario oder ähnlich aussieht.
Ja gut, wir haben eigentlich zum Glück, oder wir haben das in dem Sinne ein bisschen antizipiert. Wir haben Ende Oktober, Anfang November die Aktienquote deutlich erhöht. Das war wirklich aufgrund der Aussagen in der Geldpolitik, aufgrund der Erwartungen der Märkte. Wir haben überlegt, dass die Signale so stehen, dass die Zinswende jetzt sehr wahrscheinlich ist. Und dann ging es eigentlich los und wir sind natürlich sehr froh, dass wir so positioniert waren. Andererseits muss man sagen, mit Obligationen hat man zumindest, wenn man europäische Börsen nimmt oder die Schweizer Aktien nimmt, fast gleich viel verdient. Es war also schwierig, eine relative Mehrrendite zu erwirtschaften, weil man mit Obligationen gleich viel Rendite gemacht hat wie mit Aktien, weil die Aktien sind gestiegen, aber auch die Zinsen sind gefallen. Und dann hat man eigentlich diese richtige Einschätzung nicht unbedingt in Performance relativ zu einer neutralen Taktik ummünzen können, weil eben die Zinsanlagen so stark rentiert haben aufgrund der fallenden Zinsen. Aber natürlich der Star der Börsen ist wieder mal die Technologiebörse Nasdaq. Die hat aus Sicht eines Schweizer Anlegers, also gemessen in Schweizer Franken, trotz schwächerem Dollar sozusagen, fast 33% plus gemacht, 33%, also außergewöhnlich gutes Börsenjahr für die Nasdaq-Investoren. Der Schweizer Aktienmarkt SPI hat im Vergleich dazu knapp 7% gemacht. Durchschnittlich gut, eigentlich nicht schlecht, ein gutes Jahr, aber die Nasdaq natürlich 33%. Wie schätzt du das ein? Hat das noch Potenzial? Ist das eine Blase? Wie soll man darüber nachdenken?
Also ich meine, was wir zum einen natürlich gesehen haben, ist, dass es vor allem diese berühmten glorreichen 7 waren, also die Magnificent 7, die da vor allem die Märkte getrieben haben, also sowohl den S&P 500, ich glaube diese 7 Unternehmen, das ist Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, Tesla und irgendjemand habe ich jetzt noch vergessen, aber genau. Microsoft, genau, die sind auch noch dabei. Und das sind eben diese 7 Schwergewichte, die haben halt das schon sehr, sehr stark getrieben. Und wenn ich mir jetzt ein Unternehmen angucke wie Tesla zum Beispiel, ich glaube, die haben ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 60 oder 70 oder sowas. Also das ist teilweise schon recht luftig. Ich würde das jetzt nicht vergleichen mit der Situation zur Dotcom-Blase, weil damals haben viele Unternehmen nicht wirklich Geld verdient. Das ist jetzt bei diesen glorreichen 7 ist das anders. Aber da ist meiner Meinung nach schon auch eine Menge eine Menge Fantasie mit eingepreist. Und ich meine, wenn ich jetzt auch mal an diesen ganzen Hype denke rund um künstliche Intelligenz, das spielt da teilweise auch noch eine Rolle. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, bis diese ganze künstliche Intelligenz richtig läuft, wird relativ viel Geld investiert werden müssen, was ja auch nicht schlimm ist, ja auch alles okay. Aber da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass das dann für den Moment auch auf die Margen geht. Also da ist schon eine Menge positive Szenarien in den Kursen eingepreist. Und wenn diese Top 7 nicht mehr ganz so stark laufen, wie wir das jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es schwer wird, dass andere Unternehmen aus den Indizes das dann auffangen. Also ich bin da ehrlich gesagt irgendwie nicht super negativ eingestellt, aber wie du schon sagst, ich meine 33% ist eine Hammer-Performance gewesen und sowas zu wiederholen, das wird wahrscheinlich nicht ganz so einfach.
Wobei eben wir empfehlen eigentlich Anlegern in der Schweiz, die vor allem natürlich in Schweizer Aktien investiert sind, eine Beimischung von vielleicht 5 oder 10% der Aktienquote in den Nasdaq-Index. Das ist dann eine vorsichtige, moderate Beimischung und das empfehlen wir eigentlich schon seit Mai 2016. Ich habe das nachgeschaut und das hätte sich natürlich extrem gelohnt. Das hat sich mehr als verdreifacht seither. Also das, glaube ich, ist ein vertretbares Risiko. Abgesehen davon, diese Klumpen gibt es auch im Schweizer Aktienmarkt, nicht? Also Roche, Nestle und Novartis sind auch so ein gutes Drittel der Marktkapitalisierung des Schweizer Aktienindex, also ist auch klumpig und die Magnificent Seven sind vom Standard & Poor's 500 etwa ein Viertel, also eigentlich ein kleinerer Klumpen, als wenn man den gesamten Schweizer Aktienmarkt nimmt. Aber dennoch, ja, es ist schon beeindruckend, wie trotz vielen Unkenrufen zu diesen Titeln die Performance dann doch wieder dieses Jahr auch extrem hoch gewesen ist.
Absolut. Ja. Und ich meine Aktienanlagen an sich ist ja nicht verkehrt. Ich habe neulich einfach nur mal aus Spaß irgendwie mal nachgeguckt, weil jetzt eben der Dow Jones da diese neue Tausender-Marke geknackt hat, also die 37.000 Punkte. Als ich mit meinen ersten Berichten in New York angefangen habe, da hatte der Dow Jones zum ersten Mal 10.000 Punkte erreicht. Das war im Frühjahr 1999, da habe ich hier angefangen. Weiß man auch schon, wie lange ich jetzt irgendwie da bin. Und jetzt irgendwie 37.000 Punkte, also hätte ich da Geld investiert, dann
eben hätte ich ein größeres Büro. Geduld bringt Rosen und man muss halt einfach dann auch schlechte Jahre wie das letzte Jahr, muss man halt auch mal wegstecken können und dann bei der Strategie bleiben. Schauen wir vielleicht noch in die Glaskugel 2024. Ich höre sehr viele, sage ich jetzt mal, optimistische Prognosen von Aktienanalysten, die sagen, nein, diese ganzen Zinssenkungen, die sind noch nicht in den Aktienkursen eingepreist. Auch die Wirtschaft läuft soweit, nicht Volldampf, aber sie ist auch nicht in einer Rezession. Also viele Stimmen, die man so hört in den Finanzmedien, sind eigentlich optimistisch für 2024. Teilst du diesen Optimismus oder was sind deine Überlegungen fürs nächste Jahr?
Also was ich hier grundsätzlich mitkriege, ist auch tendenziell viele Stimmen, die davon ausgehen, dass 2024 ein positives Börsenjahr werden kann. Ich höre sogar schon Stimmen, dass der S&P 500 dann 6.000 Punkte oder so erreichen könnte, dann 2025, also nicht nächstes Jahr. Ja. Also ich höre da schon auch einigen Optimismus. Ich bin vielleicht auch berufsbedingt, ich bin ja kein Banker, ich bin Journalist und Journalisten neigen ja häufig so ein bisschen dazu, eher ein bisschen den Finger in die Wunde zu legen. Was ich spannend finde für das nächste Jahr, und davon wird dann auch abhängen, was für ein Börsenjahr es unter anderem wird. Zinssenkungen sind potenziell gut für Aktienmärkte. Das ist so. Was ich mich nur frage ist, und das hat neulich auch mal JP Morgan mal angemerkt, nehmen wir mal an, ein Unternehmen will investieren oder jemand will ein Auto kaufen und das fremdfinanzieren. Nehmen wir an, jemand will ein Haus kaufen und macht das natürlich auch über der Hypothek. Die Hypotheken sind jetzt schon zurückgekommen hier in den USA für die 30-Jährige von 8% auf 7%. Aber ich würde davon ausgehen, wenn wir Zinssenkung kriegen, dass wir wenn wir uns hier in einem Jahr wieder unterhalten, dann der Zins in den USA für die Hypothek nicht bei 7% ist, sondern eher bei 5%. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, dann finanziere ich das doch wahrscheinlich eher nicht jetzt, sondern warte erst mal ab, bis die Zinsen dann tatsächlich fallen. Und das ist so ein Szenario, was ich an verschiedenen Stellen höre, dass diese Erwartung auf die Zinssenkung dazu führen kann, dass Leute erstmal kein Auto kaufen, erstmal kein Haus kaufen, Unternehmen erstmal bestimmte Investitionen noch zurückhalten. Und sollte das tatsächlich so sein, dann kann es halt schon sein, dass die Wirtschaft erstmal ein bisschen in Stottern gerät. Und das müssten dann halt auch erstmal die Aktienmärkte meiner Meinung nach verdauen.
Ja, vielleicht senkt dann aber die Notenbank die Zinsen umso früher, weil sie sieht, die Inflation kommt zurück. Das ist alles natürlich
Und das kann absolut sein. Und wie wir wissen und wie wir die letzten Wochen gemerkt haben, und wie heißt es immer so schön, never fight the Fed, also niemals gegen die amerikanische Notenbank wetten. Also wenn wir wirklich diese Senkungen bekommen, kann das natürlich für die Aktienmärkte stimulierend sein.
Ja, ich bin jetzt vorerst mal froh, dass wir diese Kurve Ende Oktober gut erwischt haben und diese positive Entwicklung bei den Zinserwartungen antizipieren konnten. Also ich bin froh, dass wir dieses Jahr mal, schwieriges Jahr für Anlagetaktik, aber dennoch wahrscheinlich ein versöhnliches Ende, wollen wir es nicht verschreien, es geht noch knapp 2 Wochen. Also ich hoffe, dass wir dann beim nächsten Interview, hoffentlich in einem Jahr, dann bereits wissen, wer Präsident wird oder wer wahrscheinlich Präsident oder Präsidentin wird. Und dass die doch optimistischen Erwartungen eintreffen mögen für 2024. Also vielen Dank für das Interview.
Danke.
Dann wünsche ich nur noch frohe Festtage nach New York, keine Schneestürme und ein gutes Ende der Jahresendrallye.
Happy New Year in die Schweiz oder Basel.
Merry Christmas. Tschüss, Jens.